Joachim Kaiser ist hier und seine Tochter Henriette Kaiser. Seinen Dienstrang will ich nun nicht der katholischen Kirche entnehmen. Das überlassen wir vielleicht anderen, die in Frankfurt noch bekannter sind als er. Aber es ist eigentlich kaum möglich, ihn noch zu toppen. Er ist der Literatur-, Theater- und Musikkritiker seit Jahrzehnten in diesem Land. Und seine Tochter ist Filmemacherin, hat einen langen Film über ihren Vater gemacht. Bei dieser Arbeit sind viele Stunden Interview entstanden. Und nun ist daraus ein Buch geworden mit zusätzlichen Interviews, mit zusätzlichen Texten von beiden, mit Texten von Freunden und Verwandten, mit vielen Fotos. Ein Joachim Kaiser Lesebuch. Wir wollen uns heute aber unterhalten über dieses schwierige Geschäft des Kritikers. Und der Titel des Buches verrät ja, dass Sie glauben, diesen Beruf gibt es nicht mehr lange. Sie sind, schreiben Sie, der letzte Mohikaner. Warum?
Mein Gott, weil ich das Gefühl gewinnen muss, dass das Interesse für ausführliche Auseinandersetzungen mit ästhetischen Problemen, wo nicht nur Ja und Nein geantwortet wird und nicht nur auf Events hingewiesen wird, sondern wo man also wissen will, warum ist etwas ästhetisch gelungen und warum nicht, dass das Interesse dafür ein bisschen nachlässt. Das spüre ich sogar in mir selber. Ich merke mir auch eine gewisse Ungeduld an, wenn ich genötigt werde, kilometerlange Aufsätze zu lesen und das Gefühl habe, na, so substanziell sind sie nicht. Aber alles in allem glaube ich doch, dass die vernünftige Behandlung von Kultur, von Hochkultur, wo ja die Wahrheit überhaupt nur im Gespräch entstehen kann, weil man nichts zu beweisen vermag. Sie können ja nicht beweisen, dass Goethe besser ist als Geibel oder Heinz Erhardt. Sie können es plausibel machen. Aber deshalb ist das Gespräch so wichtig und die Kritik. Und wenn das nachlässt oder aufhört, das wäre ein gewisser Verlust für Kultur.
Ästhetische Reflexion, sagen Sie. Nun gibt es andere Kritiker, die sind dafür berühmt, dass sie entweder einen vehementen Verriss hinlegen oder etwas in den Himmel loben. Da geht es immer, wie Sie schreiben, 10 zu 0 oder 0 zu 10 aus. Und wen Sie meinen, brauchen wir gar nicht sagen. Jeder weiß sofort, wen Sie meinen. Aber das ist nicht das, was Sie unter Kritik verstehen.
Na gut, mein Freund Reich Ranitzky hat natürlich auch riesige und schöne Aufsätze geschrieben, von denen er mir vorgestern am Telefon noch sagte, die liest nur niemand. Zum Beispiel sein großer Essay über Robert Musil oder was er über Thomas Mann geschrieben hat, das nicht. Aber wenn er den Temperaments, ich würde nicht sagen Clown, aber den Temperamentskritiker spielt, wenn er also wirklich es mit ihm übergeht, dann fasziniert das die Leute. Und ich beneide ihn auch sehr um sein Temperament. Er ist mit seinen 88 unendlich viel temperamentvoller als ich mit meinen armseligen 79. Nur, ich sage immer, weißt du, wenn du zu temperamentvoll schreibst, das ist doch ein bisschen auch nicht ganz aufrichtig. Und dann sagt er jedes Mal, man muss als Kritiker übertreiben, schon der Lessing hat übertrieben. Und dann sage ich, ja, die Übertreibung kommt doch aus dem Affekt selber, aus der Sache, dass man sie als Wirkungsmittel einsetzt, leuchtet mir nicht ein. Dann sagt er, das verstehst du nicht. Und darüber werden wir uns noch so lange streiten, wie wir leben. Aber alles in allem ist er natürlich durchaus imstande, wenn es darauf ankommt, treffliche literarische Analysen zu liefern.
Aber ist ein Verriss, ein interessant geschriebener Verriss, nicht allemal besser, also auch besser im Sinne von werbeträchtiger für das Kunstwerk, als die am schönsten, aber langweiligsten begründete Kritik?
Na, Langeweile ist immer schlecht. Wissen Sie, wenn man älter wird, das macht mir immer weniger Spaß, zu brillieren und etwa zu beweisen, dass ich ein bisschen schlauer zu sein glaube als der und der Autor. Es macht so viel mehr Spaß, darauf hinzuweisen, Kinder, das kennt ihr noch nicht. Und es gibt von dem Mozart wunderbare Streichquintette. Und es gibt von Strawinsky ein fabelhaftes Spätwerk. Es macht viel mehr Spaß und wird einem auch etwas mehr gedankt, als immer nur den brillanten Verreißer herauszukehren. Außerdem kommt eins hinzu, und darum haben Sie mit Ihrer Frage leider recht. Die Adjektive fürs positive Loben wirken sämtlich wie aus der Werbesprache. Besprechen Sie mal eine Aufführung eines Balletts und sagen Sie, die Heldin hatte ein schneeweißes, leuchtendes Kleid an. Dann denkt jeder, aha, das ist jetzt die Werbesprache von einer Modefabrik. Alle positiven Worte sind durch Werbung bis zur Unglaubwürdigkeit abgenutzt. Und um zu erläutern, dass etwas schön und wesentlich und berührend und ist, muss man ein richtig gehender Künstler sein, weil man sonst Werbesprache macht. Hingegen, wenn Sie was Negatives schreiben, sind Sie gezwungen, eine vernünftige Begründung zu liefern, und das Negative kommt naheliegenderweise in der Werbesprache nicht vor. Infolgedessen lesen sich Verrisse im Allgemeinen besser geschrieben als Lob, aber das halte ich für eine Schwäche von den Schreibern, die nicht imstande sind, ihr Lob auch so zu machen, dass es einen gewissermaßen antörnt, dass man sagt, Donnerwetter, das möchte ich auch mal kennenlernen.
Eine Frage, die ich besser Ihrer Tochter stelle. Was ist das eigentliche Motiv für einen Menschen, der so in seinem ganzen Wesen begeistert davon ist, anderen Leuten mitzuteilen, ob ein Buch, ob eine Plattenaufnahme, ob ein Konzert, ob ein Theaterstück gut ist oder schlecht?
Da kann ich jetzt natürlich aus vielen verschiedenen Richtungen antworten. Früher als Kind ist es mir oft als Rechthaberei erschienen und auch als Klugscheißerei in gewisser Weise. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das dann aus einer anderen Warte betrachten konnte. Ich glaube in der Tat, es ist die Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft für diese Themen. Also anders kann ich das kaum beschreiben.
Hat er versucht, Sie als Tochter mit einzubeziehen in diese Begeisterung, sie anzustecken?
Na, allerdings, das hat er.
Und es eher hat zu viel.
Nachhaltige Folgen. Einerseits interessiere ich mich sehr dafür und vieles ist mir zu früh vergällt worden. Also bitte nie Gesamtausgaben mir hinstellen zu bestimmten Themen.
Ja, wenn die Henriette was wissen wollte, dann sagte ich, ja, das interessiert mich auch, und gab ihr so ein bisschen Sekundärliteratur, 4, 5 Bücher, und sagte, da gibt es noch 2 und so. Und plötzlich hatte das Kind kein Interesse mehr.
Ja, aber ich bin froh, dass die Offenheit doch so groß war, dass ich einfach verschiedene Kosmen für mich habe. Neu entdeckte, was die Musik angeht, aber auch die Klassik, also dass es nicht so weit ging, dass ich das abschotten musste, abcutten musste, das ist dann schon gut gelaufen in der Richtung.
Es kann auch jugendgefährdend sein, mit einem Kritikervater zusammen zu sein. Ich habe gelesen in Ihrem Buch, dass Sie als 12-Jährige in avantgardistische Theateraufführungen geschleppt wurden, wo nackte Leute kopuliert haben auf der Bühne. Sie waren aber erst 12.
Ja, ich war da erst 12, und deswegen bin ich auch immer, wenn jetzt das was als was Modernes hingestellt wird, nackte Menschen auf der Bühne, kann ich nur sagen, nee, also das schon her. Und also, und wenn das ich schon sagen kann, dann ist es wirklich, kann es nicht so ganz neu sein. Und jugendgefährdend, meine Güte, Prostituierte an der Straßenecke sind meines Erachtens auch nicht jugendgefährdet.
Also. Nee, die gefährden die 50-jährigen Ehemänner, nicht die Jugend.
Mit dem Theater haben Sie es heute nicht mehr so. Sie schreiben einmal so eine Bemerkung, als das Theater noch eine ernsthafte Veranstaltung war, ist es das nicht mehr?
Ein alter Streit zwischen uns.
Ja, schauen Sie, warum schreibt der Benjamin Henrichs, der beste deutsche Theaterkritiker war, keine Kritiken mehr? Warum sind der Gerhard Stadelmeier von der FAZ und ich in eine schreckliche Defensive geraten, dass wir fortwährend sagen müssen, nein, man kann ein Versdrama nicht spielen, ob es eine moderne Komödie wäre und so weiter. Was übrigens die Nackten betrifft von meiner Tochter, ich stehe Ihnen gerne, wenn ich auf der Bühne jemanden Nackten sehe, geniere ich mich ein bisschen. Es ist mir nicht ganz wohl dabei. Und ich habe das Gefühl, der Schauspieler geniert sich auch und überkompensiert, also wenn er mir so tut, als ob er furchtbar gerne nackt da rumsteht, was übrigens bei Männern immer etwas drollig aussieht. Bei hübschen Frauen mag es anders sein. Aber die Kritik als solche, du lieber Gott, das ist doch nichts Schlimmes.
Aber das Theater gefällt Ihnen nicht mehr. Das ist, aus Ihrer Sicht ist das verkommen zu einer, ja, sind die auch angesteckt von demselben Virus, von dem wir vom Fernsehen angesteckt sind? Es muss alles kurzweilig sein, ein Gag muss den anderen jagen, Hochkultur darf nicht anstrengen, ist es das?
Naja, es ist vielleicht das Verhältnis zwischen Dokumentation und dass man was Neues zeigt. Es gibt ja auch ganz gute Aufführungen, so ist es nicht. Also die Andrea Breth macht ja fabelhaftes Theater und ich könnte Ihnen eine ganze Masse Beispiele nennen. Aber alles in allem hat man schon das Gefühl, wenn man sich jetzt die Spielpläne ansieht, die Leute spielen den Prozess von Kafka, in einer übrigens sehr guten Münchner Aufführung. Sie spielen Stücke, die bearbeitet sind von Romanen her. Sie nehmen sogar Filme vor und führen die auf. Ich glaube sogar, die Feuchtgebiete sind neulich auf dem Theater gezeigt worden. Also das Theater selbst scheint zu spüren, dass es gegenüber dem großen klassischen Anspruch nicht genügen kann und natürlich auch nicht genügen will. Und da ist doch nun vor 100 oder 200 Jahren von dem Humboldt, der hat doch diese große Fülle von deutschen Stadttheatern und Opern, die hat er doch eigentlich entwickelt und befördert, indem er sagte, es muss eben nicht nur in den Großstädten für einen jungen Menschen möglich sein, mal eine schöne Faust- oder Wallenstein-Aufführung zu sehen, sondern auch in Augsburg und in Ingolstadt und in kleinen Städten und so weiter. Diese Bitte löst gegenwärtig, fürchte ich, das Schauspiel aus guten Gründen nicht mehr ein, weil sie das Gefühl haben, damit trifft man die jungen Menschen nicht mehr, damit langweilt man sie und so weiter. Aber wenn es jetzt resignieren würde und es gäbe nur noch Dokumentationen und also eben nur noch Events, dann fände ich, dass man seine Lebenszeit, zumal wenn sie nicht mehr sehr lang bemessen ist, anderen Dingen zuwenden sollte.
Wie ist das, wenn der große Kaiser auf einen neuen großen Roman, sagen wir von Martin Walser oder Günter Grass, wartet? Was läuft dann ab zu Hause? Frau Kaiser.
Erstmal gespanntes Warten auf das Rezensionsexemplar, dann viele, viele Geschichten, wie lange sie sich schon kennen. Der ganze Kosmos wird aufgedeckt. Dann wird man überschüttet mit Informationen über 1000 Bücher, die man auch nicht. Er schafft es, jedes Mikro zu ruinieren, das ist gestern auch schon passiert. Und dann konzentriertes Lesen und konzentriertes Arbeiten und dann meistens dann ein erstaunlich überraschender Artikel.
Da gibt es eine Anekdote in dem Buch, das war auch der Hintergedanke meiner Frage. Sie können sie ruhig zu Ende erzählen.
Es war 1986, ich lebte in Berlin, ich bin also aus München geflohen. Der Name Kaiser war etwas lästig in den 80ern. Und habe meine Eltern in München besucht und dann war tierische Aufregung im Haus, weil der neue Roman von Günter Grass erscheinen sollte. Und er wartete aufs Rezensionsexemplar und endlich kam es. Und er saß bedeutungsschwanger mit Brille im Schaukelstuhl und las im Bademantel. Und unsere Zugehfrau kam und sah ihn auch in diesem Schaukelstuhl sitzen und sagte, heute zu Hause bleiben, faul sein, nix arbeiten, lesen. Und da krachte dann die gesamte Geistesarbeit zweier so großer, fleißiger Herren wie Kaiser und Grass zusammen.
Es gibt ja in der Süddeutschen den Spruch, im Falle eines Falles schreibt Kaiser wirklich alles.
Über alles.
Das ist in Deutschland, komischerweise wird einem das schlecht angerechnet, wenn man vielseitig ist. Und Sie sind nun mal für Musik genauso wie für Literatur ein großer Kritiker. Haben Sie das selbst als Problem empfunden, so vielseitig zu sein?
Ach Gott, wenn ich einen normalen Musiker treffe, dann sagt er, also Ihre Literaturkritiken gefallen mir sehr gut. Und wenn ich mit einem Schauspieler zusammentreffe, sagt er, was du über Musik schreibst, das ist schon sehr interessant. Also es ist ganz klar, die Künstler haben immer die Möglichkeit, den unangenehmen Folgen von Kritik zu entgehen, indem sie sagen, davon versteht er offenbar nicht so viel, aber das andere, was mich nicht so sehr interessiert, das kann er ganz gut. Ich persönlich finde es eine große Verarmung, wenn der ganze Beruf nur noch von Spezialisten wahrgenommen wird. Ich bin ja eigentlich gelernter Literaturwissenschaftler. Ich habe ja meinen Doktor über Grillparzer gemacht und so weiter. Und als ich dann nach München kam, da war ich geholt worden von Erich Kubi und von anderen, damit endlich mal diese langen Kritiken aufhören. Ein junger Mann aus Frankfurt, ich kam damals aus Frankfurt, der wird jetzt schöne Reportagen machen und der wird also flotte Sachen schreiben. Und ich wiederum kam nach München und merkte, dass es doch die Stadt ist, in der mehr bedeutende Dirigenten zugleich fest angestellt sind als irgendeine andere auf der Welt. Berlin, London, New York eingeschlossen. Und ich sagte, ach Gott, Kinder, ich verstehe auch ein bisschen was von Musik. Lasst mich doch hin und wieder mal was besprechen. Und dann probierten sie das und dann drehte es sich das um. Und jetzt gelte ich für viele eigentlich nur noch als Musikkritiker, dass ich auch über Bücher gerne schreibe. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Anscheinend, weil es schwerer ist, musikalische Sachverhalte in Worte zu heben als literarische. Also die meisten Kritiker sagen, über ein Buch oder ein Theaterstück kann man mit Worten schreiben, aber auf ein Streichquartett oder auf eine Sonate mit Worten zu reagieren, das ist irgendwie unmöglich und das scheint mir keineswegs unmöglich, sondern ganz natürlich und deshalb bin ich ein bisschen zu sehr auf die andere Seite gerutscht.
Man hat aber schon den Eindruck, auch wenn man dieses Buch liest, dass wenn Sie die Entscheidung treffen müssten, auf eine einsame Insel entweder einen Plattenspieler oder Bücher mitzunehmen, dass Sie sich für den Plattenspieler entscheiden würden. Sie wollten ja auch mal Pianist werden. das ist Ihr eigentliches Herzblut, die Musik. Sie schreiben ja, Musikstücke sind für mich lebende Wesen.
Ja, ja, Pianist konnte ich nicht werden. Schauen Sie sich meine Hand an, ich habe einen sehr kurzen Daumen. Und zwar in beiden Händen. Und man muss als Klavierspieler eine Klavierhand haben. Also wenn Sie ein Brahms-Konzert spielen wollen mit den Oktavtrillern, dann müsste ich da 20 cm Daumen annähen und so weit ist, glaube ich, die moderne Chirurgie noch nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob ich einen Plattenspieler unbedingt mehr wollte. Bei mir sieht es anders aus. Bei Literatur bin ich eigentlich am Gegenwärtigen. An dem, was der Beckert macht, was der Walser macht, dessen letzten Roman ich zum Beispiel sehr schön finde. Und an dem, was die Leute meiner Generation machen, passionierter interessiert. Ich weiß schon, wie doll der Shakespeare und der Goethe sind, als an der modernen Musik. Während ich bei Musik tatsächlich einen recht konservativen Geschmack habe und finde, die große Musik zwischen Monteverdi und Verdi ist wirklich was doch Gewichtigeres noch als die sehr schöne, die im 20. Jahrhundert komponiert worden ist.
Frau Kaiser, was für einen Musikgeschmack hat Ihr Vater außerhalb der klassischen Musik? Ist er denn für Rock und Pop und ein bisschen Jazz vielleicht auch zu haben?
Also nein. bleibt ungefähr stehen bei Comedian Harmonists. Er kommt dann immer mit dem Jazzbegriff Dixieland. Und ich habe mir da früher Mühe gegeben und ihm Kassetten zusammengestellt aus den verschiedensten modernen Musikrichtungen. Er hat sie sich auch angehört und wir haben darüber gesprochen. Einiges fand er interessant. Ich glaube, Human League fand er mal interessant. Aber da war nichts zu machen. Das ging einem nicht. Es hat lange gedauert, bis ich das in irgendeiner Form akzeptiert habe. Aber es ist ein gutes Recht.
Sie waren ja und sind auch sehr erfolgreich als Herausgeber von Schallplatten. Oft mit historischen Aufnahmen, auch zu diesem Buch, Sie sehen es hier, ist erschienen, eine Kassette mit 4 Schallplatten, glaube ich, mit 4 CDs. Ist das etwas, was man macht, weil man da noch ein paar Groschen dazu verdienen kann? Oder ist Ihnen das ein Anliegen, auf vergessene Musiker hinzuweisen, die nicht mehr so leicht zu kriegen sind?
Also mit den Groschen ist das nicht so doll da. Das reine, die Spekulation auf großen Geldgewinn ist bei so einer Kassette nur das Motiv zweiter Ordnung. Nein, es macht mir schon, ich weiß auch nicht warum. Verstehen Sie, der Beethoven und der Brahms und die Jeanette Neveu und der Wilhelm Kempff, die kämen auch ganz gut ohne mich aus. Aber es macht mir so viel Spaß für Dinge, die ich für bedeutend und herzbewegend halte, quasi Proselyten zu gewinnen. Also wenn jemand diese Kassette hat und hört zum ersten Mal, das habe ich mit meiner Sekretärin erlebt, die hörte sich eher widerwillig die Jeanette Neveu, den ersten Satz vom Brahms-Konzert an und sagte dann, dass es so etwas Tolles gibt, habe ich noch nicht gewusst. Und da sagte ich, sehen Sie, liebe Lucia, deshalb habe ich es gemacht. Und das wird auch manchen anderen so gehen. Etwa diese Jeanette Neveu, um auf den Einzelfall zu kommen, ist deshalb so unbekannt, weil sie mit ungefähr 30 Jahren an einem Flugzeugunfall starb. Aber sie war eine Geigerin, die das Brahms-Konzert zum Beispiel noch besser spielte als der Oistrakh oder selbst die wunderbare Anne-Sophie Mutter. Und warum soll man das nicht zeigen? Oder bestimmte tolle Aufnahmen von Michelangeli, vom Kempff, vom Karl Richter und so weiter.
Und das ist zum Beispiel so etwas, für mich ist Jeanette Neveu eine Selbstverständlichkeit. Und das habe ich auch durchaus schätzen gelernt. Also es war manchmal etwas anstrengend, wenn man etwas Gutes gehört hat, immer einen noch interessanteren Vergleich serviert zu bekommen. Aber es prägt schon sehr, muss nicht auf eine Musikrichtung festlegen, aber es ist schon toll. Also Jeanette Neveu und diese Herrschaften sind dann einem durchaus schon ein Begriff.
Gibt es oder gab es Hausmusik im Hause Kaiser?
Es hätte mein Vater sich, glaube ich, sehr gewünscht. Ich habe mal eine Gesangsausbildung gemacht, es kam zu einem Musikabend, Heimmusikabend, aber das haben wir dann lieber bleiben lassen. Das ging aber von meiner Warte aus nicht.
Hat der tragisch geendet, dieser eine Musikabend?
Nein, das nicht, aber es hat letztlich sogar Spaß gemacht, das einzuarbeiten, aber das war zu viel Anspruch, das ging einfach
Sie,
nicht.
Musik ist wie Hochkultur. Man muss, wenn man sich mit Hochkultur beschäftigt, Arbeit investieren. Ich finde, nichts ist verächtlicher und falscher als das, was viele Fernseh- und Rundfunkleute und Journalisten machen, dass sie die Leute überreden wollen. Kinder, kommt mal in ein Schönberg-Konzert oder geht mal zum Strawinski oder lest mal den Beckett oder den Genet oder so. Das ist ja ganz toll. Man muss ihnen stattdessen sagen, das bedarf einer gewissen Zuwendung, einer gewissen Investition. Es gibt auch Durststrecken, wo man nicht, wie beim Erlernen einer Fremdsprache oder so, wenn man das in Kauf nimmt und investiert, dann gibt es im Leben kaum eine Investition, die lohnender wäre.
Aber was es Instrumentlernen angeht, ist genau sowas, so ein Druck. Ja. Hochkultur. Man kann mit Instrumenten auch was anderes, auch was anderes machen.
Aber zum Beispiel, man muss, wenn jemand Klavier spielen lernt, wenn man sein Kind dazu bringt, Klavier oder Geige oder Cello zu spielen, man muss es, ich weiß nicht wie, wenn es nicht will, aber man muss es so weit bringen, dass es mit anderen zusammen musizieren kann. Dass es einen Freund findet oder eine Freundin, die spielen empfindlich, oder man spielt Violinsonate oder man macht zusammen Musik. Und man muss nicht jeden zweiten Takt aufhören und sagen, ab A nochmal, ich bin leider raus. Das ist ja gar nicht so schlimm, aber das setzt doch eine gewisse Investition an Arbeit voraus, denn man kommt ja nicht als Mozart zur Welt, sondern als Mensch, der das eben nicht kann. Und wenn man diese Investition hat und wenn man so weit kommt, dass man mit anderen Musik machen kann, zum Beispiel in München mache ich mit einem Star-Revisionsanwalt, mit dem ich sehr befreundet bin, dem Gunter Wiedmeier. Wir treffen uns immer wieder und haben jetzt, glaube ich, schon 100 Mal zusammen bestimmte Stücke gespielt, und das macht einfach Spaß, weil das Musizieren, gerade das Klavierspielen, ist ja so schrecklich junggesellenhaft einsam. Und wenn man das zu zweit macht, das ist lustig, bloß so weit, dass sie also leicht mit anderen spielen können, dass man sich trifft und sagt, heute machen wir mal das und das. So weit kommen viele nicht, und das ist schade. Vielleicht müssten Eltern, die übrigens meist schlechte Pädagogen sind. Ich habe ganz gute Klavierstunden gegeben, als ich Schüler war und Student, für andere. Aber bei eigenen Kindern, wenn der Vater einen korrigiert, das hat man nicht so wahnsinnig gern. Dafür bringe ich viel Verständnis auf. Bloß wenn man so weit kommt, dass man mit anderen zusammen musizieren kann, dann ist man für eine Welt gewonnen, die man sonst nie hat.
Eltern sind schlechte Pädagogen, da hat Henriette sofort genickt, wahrscheinlich aus eigenem Erlebnis. Ist aber auch schwer. Der Vater spielt mit Rubinstein und Horowitz, und dann zu Hause wird dann auch ein bisschen gespielt, und das ist natürlich eine ganz andere Kategorie und schwer miteinander zu vereinbaren.
Naja, also aus heutiger Sicht finde ich es halt schade, dass es nicht geklappt hat, dass er, der so von Leidenschaft geprägt ist und es auch ihm so wichtig ist, diese Leidenschaft zu vermitteln, dass es, was das Musik angeht, selber machen bei den eigenen Kindern just nicht geklappt hat. Also heute wäre ich natürlich gnädiger und würde sagen, lass ihn sagen, aber damals ging es halt definitiv nicht.
Aber jetzt sind wir eigentlich beim Kern der gegenwärtigen aktuellen Debatte. Sie haben ja auch einen Artikel in der Süddeutschen über das Fernsehen geschrieben. Woher kommt das? Beim Sport ist das selbstverständlich. Jeder weiß, im Sport muss ich schwitzen, da muss ich mich anstrengen, das geht nicht ohne Mühe. Aber Hochkultur ist schon desavouiert dadurch, dass sie etwas kostet, dass sie anstrengend ist, dass man sie nicht einfach nur konsumieren kann, dass es keine Zeit-Totschlagmaschine sein kann.
Also genau aus dem Grund habe ich das Buch angefangen zu machen, weil Hochkultur immer diesen Gu hat. Und deswegen dachte ich mir, die Themen, vielleicht schaffe ich es, das so lebendig darzustellen, dass auch Leute, denen, was weiß ich, Adorno kein Begriff mehr ist oder die auch Sartre nicht mehr unbedingt wirklich präsent haben, einfach mal wieder Lust bekommen, sich dann doch damit zu beschäftigen. Deswegen sind auch diese Artikel alle so eingewoben in unser Gespräch. Und was das Fernsehen selber nochmal angeht, da ist ja nicht nur der Begriff Hochkultur verpönt, sondern auch schon der Begriff Kunst und Kultur ist ein feindes Wort, schon seit längerer Zeit im Fernsehen. Und dass es dann so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, liegt dann irgendwann auf der Hand.
Ja, das stimmt. Ich kann das ja nur bestätigen aus dem, was ich da mache. Man muss sich fast schon entschuldigen dafür, dass man Kultur macht. Es soll möglichst, wenn überhaupt Kultur, dann als Event kommen, aber nicht als tägliches Lebensmittel. Es soll, wenn überhaupt, dann nicht anstrengend sein, sondern so leicht hin wie jede x-beliebige Talkshow. Wenn man das machen würde, würde man seinen eigenen Anspruch verraten müssen.
So ist es.
Ja, es war toll, dass der Ranitzky. Nun muss man auch da, ich kenne ihn wirklich lange, wir sind seit 1956 befreundet. Wenn der liebe Gott spräche und spräche länger als 7 Minuten, dann würde er nervös. Dass er also 3 Stunden bei schwachsinnigen Fernsehsachen, dass er da die Nerven verliert, dafür habe ich ein gewisses Verständnis, aber das hätte ich prophezeien können.
Also in diesem Sinne sind wir hier alle drei vielleicht die letzten Mohikaner. Wäre nicht schön.
Also ich glaube, es gibt zum Glück schon noch immer wieder Leute, die noch genügend Kraft aufbringen, gegen die ganzen Vorgaben noch schöne und eigenwillige und eigenständige Filme und Serien und andere Formate zu entwickeln. Aber es kostet wirklich wahnsinnig viel Kraft in dieser Welt, etwas zu machen, wo nicht der Erfolg garantiert schon da war. Das ist etwas, heute geht es ja darum, dass immer, es muss ein Erfolg nachgemacht werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch spannend fand, was bei einer älteren Generation, also die Nachkriegsgeborenen, beziehungsweise die Nachkriegs-20-Jährigen, bei denen ging es darum, was Neues machen, was ausprobieren und so weiter. Und das ist etwas, diesen Mut haben die Sender kaum noch, dass man mal einfach was probiert.
Trotzdem wollen wir es jetzt nicht übertreiben. Sie schreiben, Herr Kaiser, dass Sie sich gerne unter Ihrem Niveau amüsieren. Was schauen Sie am liebsten in der Glotze?
Doch, Bundesliga. Aber ich sehe auch natürlich gerne die schönen alten Filme. Aber um zu diesem Thema zu kommen, wissen Sie, Kulturpessimismus wirkt immer so logisch und überzeugend. Und gerade wenn man älter wird, ist man immer auf dieser Schiene zu sagen, früher war alles besser und so weiter. Nur dieser Pessimismus und diese Voraussage, das sind doch alles immer bloß Linienverlängerungen, dass man sieht, damals wurde das so gemacht und dann kam das und mittlerweile sind wir auf der Tiefe angelangt. Aber das Leben ist keine Linienverlängerung, sondern es kommt was Neues. Es kommen plötzlich fantastisch gute Geiger, wie jetzt. Es kommen wunderbare junge Streichquartette, wie jetzt. Da gibt es eben im Moment keine Heldentenöre und keine großen Dramatiker. Also das finde ich nicht so tragisch. Und ich habe mir längst abgewöhnt, an die Konsequenz von diesem Alternengejammer zu glauben, dass das alles dem Ende zugeht. Und insofern ist dieser Titel auch ein bisschen eine Koketterie. Es kommt dann vielleicht doch noch ein allerletzter Mohikaner.
Henriette und Joachim Kaiser, vielen Dank. Es war ein Vergnügen mit Ihnen auf dem blauen Sofa.